Angenommen, da ist jemand, der zu euch kommt und sagt, du glaubst an die Bibel. Was steht denn da drin? Und die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen soll, ist, ja, was steht denn in der Bibel? Wenn ihr irgendein Buch nehmt und es durchgelesen habt, sei es ein Roman, sei es irgendeine Erzählung, sei es irgendetwas anderes, dann könnt ihr am Ende sagen, darum geht's. Wie ist das in der Bibel? Was ist das Thema der Bibel? Du sagst Jesus Christus. Du sagst der Erlösungsplan. Das Leben selbst. Das Reich Gottes. Da bin ich verstanden. Die Gebrauchsanweisung für jeden Tag. Ja? Ich sammle einfach nochmal ein paar Sachen. Was steht in der Bibel? Die Wahrheit. Die Offenbarung über Gott und der Weg zu ihm. Mein Anliegen heute in der Predigt ist es, mit euch so ein paar Dinge mal durchzugehen und euch dann auch so ein Bild vor Augen zu stellen, wenn ihr die Frage gestellt bekommt, was steht in der Bibel, dass ihr auch eine fundierte, schlüssige Antwort geben könnt, wo euch hinterher dann auch bewusst wird, darum geht's. Ich meine, die Aussagen sind alle richtig, die gegeben wurden. Ich kann an der Stelle nicht sagen, war irgendwas verkehrt. Nein, war alles in Ordnung. Aber was ist das Wichtigste in der Bibel? Wenn man sagt, Jesus Christus, ja, viele können mit dem Begriff dann nicht unbedingt was anfangen. Und ich möchte, dass wir am Ende der Predigt sagen können, in einem Satz, was ist der Inhalt der Bibel? Ich fange einfach mal hier so mit dieser Frage an. Was lehrt die Bibel? Und dann müssen wir sagen, die Bibel spricht von Gott Vater, von Jesus Christus und vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, diese drei sind Gott. Dann spricht die Bibel etwas, Gott schafft. Gott bleibt nicht alleine, sondern Gott schafft. Und was schafft er? Ein Universum. Wenn ihr nachts in den Himmel schaut, dann seht ihr viele Sterne. Aber die Sterne, die ihr seht, ist nur ein Bruchteil von dem, was es im Universum gibt. Und dann spricht die Bibel davon, dass es Engel gibt. Wie Engel aussehen, bekommen wir hier und da mal eine Beschreibung, aber wir können nicht sagen, so sieht ein Engel aus. Denn Engel werden manchmal als Menschen beschrieben und die haben dann keine Flügel. Und auf der anderen Seite werden sie auch als Engel beschrieben mit Flügel. Deswegen ganz allgemein Engel. Gott schafft ein Universum, Gott schafft Engel. Was kommt als nächstes in der Reihenfolge? Der Mensch. Sag ich nein. Die Erde. Nein. Nein. Es geht an dieser Stelle in der Reihenfolge, nachdem das Universum geschaffen wurde, Engel da sind, vielleicht auch andere bewohnte Welten da sind, gibt es den Ursprung des Bösen. Satan und seine Engel. Das ist etwas, was Gott nicht gewollt hat. Aber dadurch, dass Gott allen seinen Wesen eine freie Entscheidung eingeräumt hat, hat sich ein Wesen, Luzifer, gegen Gott entschieden. Und irgendwann in seinem Leben gab es dann auch kein Zurück mehr. Ich persönlich bin der Meinung, Gott hat mit Luzifer nicht nur ein Gespräch, nicht nur 10 Gespräche, sondern zig Gespräche geführt. Warum sage ich das? Wenn ich an das denke, was uns die Bibel in Bezug auf uns Menschen berichtet, wie häufig warnt Gott Menschen vor einer falschen Entscheidung? Wie oft warnt Gott das Volk Israel zum Beispiel und sagt, bitte macht das nicht so, sonst. Und das geschieht nicht nur einmal oder dreimal, sondern wenn ich an die Propheten denke, immer und immer wieder. Und aus diesem Grunde übertrage ich das Ganze auch auf Luzifer und sage, auch bei Luzifer war es mit Sicherheit nicht anders, dass Gott mit Luzifer Gespräche geführt hat und gesagt hat, Luzifer, das sind so deine Gedanken, da geht der Weg hin. Und an irgendeiner Stelle wirst du eine Grenze überschreiten, von der es kein Zurück mehr gibt. Luzifer wusste nicht, wohin Sünde führt. Luzifer war ein Geschöpf. Und ich möchte so einen Vergleich einmal da ziehen und sagen, ähnlich wie wir das bei unseren Kindern manchmal erleben, wenn wir unseren Kindern sagen, du mach das nicht, denn das bringt dir nur das und das und das. Und dann sagen unsere Kinder oft, ach Mama oder Papa, du siehst das viel zu schwarz. Das mache ich doch nicht. Und dann gehen sie entscheiden sie sich und dann kommt es eben doch so, wie wir das gesagt haben. Mein ältester Sohn hat mir einmal gesagt, Papa, warum musst du immer recht haben? Weil wir einfach ein Stück älter sind, ein bisschen mehr Erfahrung haben als unsere Jungen, unsere Kinder, unsere Jugendlichen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir ihnen etwas Schlechtes wollen. Nein, das hat einfach mit unseren Erlebnissen zu tun, die uns geprägt haben, wo wir dann auch sagen, ja, das führt letztendlich dahin. Und deswegen, wenn du hier die verkehrte Entscheidung triffst, der Weg, der geht nicht schnurstracks, aber der führt dich in die Richtung. Und am Ende kommst du da raus. Und ich bin überzeugt aus diesem Grunde, dass Gott mit Luzifer x Gespräche geführt hat. Und Luzifer der Meinung war, lieber Gott, da passe ich schon auf, das kommt nicht so. Aber Gott hatte recht. Aber jetzt kommt Schöpfung dieser Welt. Warum sage ich das? Ellen White schreibt in ihren Büchern, dass sich Luzifer in Bezug auf die Schöpfung dieser Welt mit Gott auseinandergesetzt hat und gestritten hat. Also muss der Sündenfall vorher gewesen sein. Ein zweites Argument, ein biblisches Argument, das wir aus der Bibel belegen können. Es gibt im Garten Eden einen Baum. Der macht nur Sinn, wenn es die Sünde schon gab. Wenn es die Sünde nicht gab, macht dieser Baum des Lebens, der Erkenntnis des Guten und Bösen, keinen Sinn. Wenn das Böse allerdings schon da war, dann macht es Sinn. Und ich persönlich bin überzeugt, wenn Gott Satan die Möglichkeit gegeben hätte, direkt an Adam und Eva heranzutreten, hätte Adam und Eva überhaupt keine Chance gehabt. Aber hier stellt Gott in den Garten Eden einen Baum und sagt den beiden, ihr könnt von allem essen, nur dieser einzige Baum hier, davon bitte nicht. Und wenn ihr davon esst, dann tritt der Tod ein. Adam und Eva wussten nicht, was Tod ist. Aber sie wussten, dass es etwas Schreckliches sein muss. Wir wissen auch nicht, wie lange der Garten Eden bestand und wie lange Adam und Eva im Garten Eden waren. Wir wissen nur, eines Tages kommt die Begegnung, Eva begegnet der Schlange und die Schlange spricht. Übrigens, nebenbei, habt ihr schon mal eine sprechende Schlange erlebt? Konnten Schlangen vor dem Sündenfall sprechen? Ich lasse es offen, ich weiß es nicht. Wenn es etwas ungewöhnlich gewesen wäre, hätte Eva gesagt, wieso kannst du sprechen, Schlange? Wie auch immer, die Schlange spricht mit Eva und Eva wird vor die Entscheidung gestellt, glaubst du Gott oder glaubst du der Schlange? Und Eva und Adam auch, muss ich dazu sagen. Denn der Adam hätte auch die Möglichkeit gehabt, Eva, du hast davon gegessen, ich esse nicht davon. Aber er hat auch davon gegessen. Warum auch immer. Insofern sind beide schuldig geworden, weil sie beide nicht dem geglaubt haben, was Gott gesagt hat. Und durch den Sündenfall kommt Tod und das als Folge nicht nur für den Menschen, sondern für die gesamte Natur. Und noch etwas. Durch diesen Sündenfall reißt sich Satan die Erde unter den Nagel und hat Anspruch auf die Erde. Warum? Adam und Eva wurde gesagt, nach der Schöpfung, ihr sollt über all diese Dinge hier und über die Erde herrschen. In dem Augenblick aber, wo Adam und Eva sterblich wurden und dann auch gestorben sind, Jahre später, ist ein anderer Herr über diese Erde, nämlich Luzifer, Satan. Und Jesus bestätigt das im Neuen Testament, in Matthäus, in Matthäus und auch in Lukas, wenn er zum Beispiel sagt, jetzt geht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst oder der Herrscher dieser Welt ausgestoßen aus dem Himmel. Das heißt, mit dem Sündenfall wurde Luzifer Herr dieser Welt. Und mit diesem Sündenfall durchkreuzt Luzifer die Absicht Gottes. Gott wollte eigentlich mit allen seinen Geschöpfen, egal wo im Universum, ewig leben, in Frieden, ewig in Freiheit, ewig, ohne Sünde, ohne Tod und auch ohne die Folgen von irgendwelchen Sünden. Aber durch den Sündenfall auf dieser Erde kam es anders. Gott sieht seinen Plan durchkreuzt. Und dann wird uns gesagt, Gott hat aber einen Errettungsplan in der Hand. Und diesen Errettungsplan, so wird uns gesagt nach Galater, vor Grundlegung der Welt ist dieser Errettungsplan vorhanden. Und dieser Errettungsplan, was sagt dieser Errettungsplan? Gott möchte, dass seine Geschöpfe nicht für ewig verloren sind, sondern die Möglichkeit haben, wieder zu Gott zurückzukommen. Und das geschieht dadurch, dass Gott auf unsere Erde kommt, zu uns. Dass Gott hier auf diese Erde kommt, um auch zu sterben. Satans Plan war es, alle Wesen von Gott wegzuziehen. Und da er wusste, von Gott wusste, dass es einmal eine Vernichtung gibt für ihn, weil er sich gegen Gott aufgelehnt hat, wollte er an dieser Stelle so viel wie möglich von diesen Wesen, die Gott geschaffen hat und die Gott liebt, auch mit in den Tod zu ziehen. Es vergehen Jahre, Jesus Christus kommt auf diese Erde, er lebt auf dieser Erde. Das, was Gott verheißen hatte, geschieht. Und Jesus Christus wird am Kreuz von Golgatha gekreuzigt. Er stirbt und durch seinen Tod kommt Erlösung für uns Menschen. Weil durch die Erlösung von Jesus Christus oder durch diese Tat am Kreuz von Golgatha nimmt Gott Satan die Macht über den Tod und entreißt ihm auch die Herrschaft über diese Erde. Damit ist Gott wieder Herr dieser Erde. Und durch den Tod am Kreuz von Golgatha gibt Gott uns Hoffnung. Denn Jesus Christus sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Was geschieht noch durch diese Hoffnung? Diese Hoffnung besagt, es gibt ein Gericht. Wer freut sich auf das Gericht? Keine Hände? Doch, es sind jetzt einige Hände hochgegangen. Was sagt dieses Gericht? Es zeigt Gottes Gerechtigkeit. Es zeigt, dass Gottes Gericht richtig ist. An dieser Stelle wird deutlich, wenn Gott Gericht hält, dann gibt es auch ein Ende von Satan. Ein Ende des Bösen. Ein Ende Krankheit, Schmerzen, Tod, Leid und. Und noch etwas. Bei der Wiederkunft Jesu geschieht etwas. es werden alle Gläubigen zu allen Zeiten auferstehen. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Stell doch mal vor, ihr wart bei der Beerdigung von irgendwelchen lieben Menschen. Und plötzlich geht das Grab auf und der steht auf. Haben wir noch nie erlebt. Aber die Bibel sagt, das wird kommen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es werden nicht nur die Menschen auferstehen, die in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren gestorben sind, sondern seit es die Erde gibt, und wir wissen nicht, wie lange die Erde da ist. Es gibt ja so einige, die berechnen und sagen, die Erde ist ungefähr 6000 Jahre alt. Vorsicht mit dieser Aussage. Denn wenn wir die Geschlechtsregister nehmen, die Geschlechtsregister sind nicht so pingelig genau geführt, wie wir Deutsche das hätten führen wollen und geführt hätten. Da wird oft ein, zwei, drei Generationen übersprungen, die gar nicht erwähnt werden, weil sie keine große Rolle gespielt haben. Vielleicht auch, weil sie von Gott sich entfernt hatten. Ein gutes Beispiel ist, wir lesen im Buch Daniel, lesen wir, wie heißt der Sohn von Nebukadnezar? Und da muss ich sagen, das stimmt nicht. Es steht so drin, aber es stimmt nicht. Stimmt die Bibel jetzt nicht? Doch, die Bibel stimmt. Aber das Wort Ben, vom Hebräischen her, Sohn, heißt auch Nachkomme. Der Sohn von Nebukadnezar war Nabonid. Das ist belegt. Und dann kommt noch einer dazwischen. Und dann kommt erst Belsazar. Und noch etwas. Belsazar war nie König. Aber in den Augen des Volkes war er der König, weil sein Vater sich zurückgezogen hat und gesagt hat, Sohnemann, das Regieren ist nicht mein Ding. Du machst es gut. Mach du das. Ich bin gut im Kriege führen. Und wenn du jemanden brauchst, ich bin auf der Sommer- bzw. Winterresidenz jederzeit erreichbar. Und so haben wir an dieser Stelle, wenn wir heißen der Sohn Nebukadnezars, dann ist das für uns eine falsche Interpretation, denn da steht das Wort Ben und Ben bedeutet auch Nachkomme. Und das stimmt. Belsazar ist ein Nachkomme von Nebukadnezar. Insofern, wenn wir jetzt hier sehen, also da haben wir den Nebukadnezar, dann haben wir noch zwei andere, dann kommt erst hier Belsazar. Ja. Wenn wir aber jetzt direkt das als seinen Sohn nehmen, dann kürzen wir einfach die Zeiten um einige Jahre. Und das ist jetzt nur in einer Situation. Es könnten viele andere Situationen auch sein. Jetzt kommen natürlich einige, die sagen, aber Ellen White hat doch geschrieben, 6000 Jahre. Ellen White hat das nicht als Offenbarung Gottes niedergeschrieben, sondern Ellen White hat das niedergeschrieben, was in der damaligen Zeit gang und gäbe war, weil man es nicht anders kannte. Aber durch die Archäologie haben wir herausgefunden und Belege gefunden, dass an manchen Stellen einfach Namen dazwischen sind. Und wer sich die Mühe mal macht, Geschlechtsregister, ich weiß, also Geschlechtsregister ist nichts für mich, aber es gibt Leute, die behandeln Geschlechtsregister sehr vorrangig und sagen, super, dass es das gibt. Vergleicht einmal das Geschlechtsregister im Alten Testament mit dem Geschlechtsregister in Matthäus. In Bezug auf den auf Jesus Christus. Und ihr werdet feststellen, bei Matthäus sind es 14 Generationen von Adam bis zu David und dann wieder um 14 Generationen bis zur Babylonischen, nein, nicht bis David, sondern bis zur babylonischen Gefangenschaft, dann 14 Generationen bis zu David und 14 Generationen wieder bis dahin. Und wenn ihr die Geschlechtsregister mal nebeneinander haltet, dann werdet ihr feststellen, Matthäus hat einige rausgestrichen. Fragt mich nicht, warum. Wollte er auf die Zahl 14 kommen? Ich weiß es nicht. Wir können später mal, wenn Matthäus im Himmel ist und wir auch, können wir den Matthäus gern mal fragen und sagen, was hat dich veranlasst? Aber das ist die Situation. Geschlechtsregister waren auch nie so geführt, dass man lückenlos genau von Zeit bis Zeit sagen konnte, vom 1. September bis zum 3. Oktober 2020, da war das und das. Nein, der Bibel geht es um ganz andere Dinge, viel wichtigere Dinge. Und das werdet ihr gleich auch feststellen, wenn wir hier weitergehen. Insofern, Auferstehung. Wir können uns das oft nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es wird geschehen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt da Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Die Aussage, die sie so machen, ist schon verkehrt. Wer von euch hat den elektrischen Strom schon einmal gesehen? Gespürt, ja. Aber gesehen? Du kannst den elektrischen Strom, die Auswirkungen sichtbar machen, aber sehen kannst du ihn nicht. Das Gleiche, atomare Strahlung. Du siehst sie nicht. Du riechst sie auch nicht. Und trotzdem ist sie da. Und sie ist tödlich, wenn du dich der atomaren Strahlung aussetzt. Und dann frage ich immer, wenn jemand sagt, ich glaube nur das, was ich sehe, dann sage ich immer, sag mal, bist du schon mal mit dem Bus gefahren oder mit der Eisenbahn oder mit dem Flieger geflogen? In der Regel wird das ja bejaht. Warst du dann auch beim Piloten und hast dir, oder beim Eisenbahnführer und hast dir seinen Schein zeigen lassen, dass er berechtigt ist, dieses Fahrzeug zu führen? Oder der Busfahrer? Hast du ihm den Personenbeförderungsschein zeigen lassen, damit er das auch darf? Wir glauben so vieles. Und wenn im Fahrplan drinsteht, dann und dann soll der Bus oder irgendwas kommen, dann gehen wir doch davon aus, dass es auch zutrifft. Oder fragt ihr erst bei der Verkehrsgesellschaft nach, stimmt der Fahrplan auch? Wir glauben eine ganze Menge, was wir nicht sehen. Und so wird auch das geschehen, dass die Toten auferstehen werden, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können. Noch etwas. Es geschieht ein Gericht im Himmel. Ein Gericht im Himmel. Die Bibel sagt, nach der Wiederkunft Jesu werden die Gläubigen zu Gericht sitzen. Und Gottes, Entscheidung, der ist gerettet, der ist nicht gerettet, kann dann von jedem auch untersucht werden. Dann spricht die Bibel davon, dass das Böse und Satan endgültig vernichtet wird. Das wünschten wir uns an manchen Stellen, dass es keine Sünde und keine Folge der Sünde mehr gibt. Und das Letzte, was Gott bei der Wiederkunft Christi hier dann machen wird, er wird eine neue Erde machen. Neue Erde. Dass man der vorigen Erde nicht mehr gedenkt. Paradies. Dann ist Gott und seine Geschöpfe wieder in Harmonie. So wie es Gott eigentlich am Anfang wollte. Ewiges Leben mit all seinen Geschöpfen. Dann ist das erreicht. Dann wird es ein Weltall und auch die neue Erde ohne Sünde, ohne Leid, ohne Tod, ohne Schmerzen, ohne Krankheiten geben. Könnt ihr euch das vorstellen? Keine Krankheiten? Keine Schmerzen? Nie mehr schlafen? Ich habe schon Leute gehört, ach ne, ich schlafe aber gerne. Tja, aber es gibt's dann nicht mehr. Wir brauchen keinen Schlaf mehr. Auch das können wir uns nicht vorstellen. Und dann kommt eine Aussage, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ein neuer Sündenfall ist unmöglich. Stimmt das? Warum ist auf der neuen Erde ein neuer Sündenfall unmöglich? Der war doch auch im Paradies möglich. Warum soll er jetzt da auf der neuen Erde nicht mehr sein? Gut, Satan ist nicht mehr da, das ist das eine. Und zweitens, das ist genau das, worauf ich auch immer wieder Bezug nehme und sage, wir haben alle unsere Erfahrungen mit der Sünde gemacht. Und wissen, was es bedeutet, wenn wir gegen Gott handeln. Und wir haben erlebt, Gott hatte Recht. Welche Veranlassung sollten wir jetzt dann haben, auf der neuen Erde zu sündigen? Im Bilde gesprochen, sage ich dann immer, Gott könnte jedem, der auch vielleicht so die Idee hatte wie Satan, wie Luzifer, dann sagen, du hör mal zu, Rainer, geh mal runter ins Archiv und guck dir mal unten den Film von dir an. Und wenn du den angeguckt hast, dann kommst du wieder zu mir, dann reden wir nochmal drüber. Falls wir das überhaupt brauchten, bin ich überzeugt, dass wir nach wenigen Minuten wieder zu Gott zurückkämen und würden sagen, lieber Gott, du hast recht. Wie konnte ich nur auf so eine blöde Idee kommen? Denn wenn wir sehen, was es hier auf dieser Erde an Leid gegeben hat durch die Sünde und durch Satan, keiner will das wieder haben. Der Unterschied zwischen dem Paradies und dann dem neuen Paradies ist, im Paradies bei Adam und Eva, sie wussten nicht, was Sünde ist. Sie hatten keine Erfahrungen mit der Sünde. Aber auf der neuen Erde sind alle die, die dort gerettet sind, jeder hat seine Erfahrung mit Sünde. Jeder hat seine Erfahrung mit Krankheit, mit Leid, mit Tod und, und. Und deswegen ist ein neuer Sündenfall auf der neuen Erde unmöglich. Gottes Absicht ist dadurch durch Jesus Christus erfüllt. Gottes Absicht war, ewig mit seinen Geschöpfen zu leben. Und jetzt ist dieses erfüllt. Und damit ist Gottes Liebe offenbart. Jetzt haben wir so auf die Schnelle einmal den Überblick über die Bibel bekommen. Und jetzt sind wir mal dran, wie könnten wir jetzt formulieren, ein Satz, was ist der Inhalt der Bibel? Und ihr merkt, all die Dinge, die ich jetzt hier erwähnt habe, sind wichtige Dinge. Ich will es abkürzen. Wie die Sünde entstand und was Gott unternommen hat, sie zu beseitigen. Und da passt alles hinein, was in der Bibel auch als Detail beschrieben wird. Die Erfahrungen des Volkes Israel, die Erfahrungen von einzelnen Menschen, die Erfahrungen, die sie gemacht haben, wenn sie sich gegen Gott aufgelehnt haben, die Erfahrungen auch, wenn sie sich auf die Seite Gottes gestellt haben, wie die Sünde entstand. Wobei die Bibel nicht sagt, das ist die Ursache für die Auflehnung von Luzifer. Da spricht die Bibel vom Geheimnis des Bösen. Wie kann in einem Wesen, das Gott als sehr gut geschaffen hat, so ein Makel plötzlich auftreten, Auflehnung gegen Gott? Es bleibt ein Geheimnis. Und ich weiß nicht, ob wir jemals darüber volle Erkenntnis bekommen und das sagen können, das ist die Ursache für die Auflehnung von Satan. Aber müssen wir das wissen? Für mich ist eines entscheidend, dass Gott sagt, was er unternommen hat, um die Sünde zu beseitigen. Inhalt der Bibel. Und jetzt möchte ich euch ein Schaubild zeigen. Und wer das nachher mitnehmen möchte, ich habe ein paar auch da in Kopien mit dabei. Darum geht es Gott in der Bibel. Gott möchte, dass wir mit ihm leben. Und Gott setzt alles daran, um uns Menschen zu retten. Aber er respektiert die Entscheidung von einem jeden Einzelnen von uns, wenn ein Mensch sagt, ich will aber nicht. Gott zwingt niemanden. So wie er Luzifer nicht gezwungen hat zu irgendetwas, zwingt er auch uns heute nicht zu irgendetwas. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben und mit ihm leben. Ich weiß nicht, ob ihr damit zufrieden seid, mit dieser Antwort, was lehrt die Bibel oder was steht in der Bibel drin. Für mich ist es eine zentrale, eine ganz wichtige Aussage, die die Bibel macht. Und so kann ich die Bibel in einen Satz zusammenfassen und sagen, das ist das Anliegen Gottes. Und wenn Menschen, die die Bibel nicht kennen, nicht wissen, was in der Bibel steht, dann lade ich sie ein und sage, fang einfach mal an, in der Bibel zu lesen. Nicht unbedingt auf der ersten Seite, sondern am besten fang im Neuen Testament bei Johannes an. Und da erlebst du Gott, wie er dir begegnen möchte, jedem Einzelnen von uns. Und zusammenfassend könnten wir einen Satz sagen, auch der in der Bibel steht, in Johannes 3, Vers 16, ein Bibeltext, den ihr alle auswendig kennt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die verloren waren, gerettet werden. Gebe Gott, dass wir uns retten lassen, dass wir das Angebot Gottes ernst nehmen und annehmen und er unser Herr und Gott ist in unserem Leben alle Zeit. Amen.